Jesus Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Es steht im Lukas-Evangelium Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Amen. Sie dürfen sich setzen. Drei kurze Gespräche, in denen es jeweils um die Nachfolge geht. Und aus diesen drei Gesprächen können wir viel über das Wesen der Nachfolge lernen. Das Erste, was wir lernen, ist: Wer Jesus nachfolgt, muss die Kosten kennen. Hier ist ja einer, der zur Nachfolge bereit ist. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Hier ergreift einer die Initiative, hier will einer mit Jesus leben. Und wenn man bedenkt, wie viel Ablehnung Jesus schon erfahren hatte, war es da nicht eine willkommene Abwechslung, dass hier einer war, der wirklich nachfolgen wollte. Und man würde ja eine Reaktion erwarten, vielleicht so wie bei Nathanael: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Oder wahrlich, ich sage euch, solch einen Glauben habe ich lange nicht gesehen in Israel. Stattdessen eine Antwort wie ein Tritt auf die Bremse. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das war der Lebensweg Jesu. Es fing schon in Bethlehem so an. Wo lag sein Kopf? Im Futtertrog. Dann die Flucht nach Ägypten. In den Jahren seines Dienstes war er zu Gast bei Freunden, verbrachte Nächte in Gärten und auf Bergen. Johannes fasst es zusammen ganz am Anfang seines Evangeliums: Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Jesus hat an dieser Stelle die letzte Konsequenz seiner irdischen Heimatlosigkeit schon vor Augen. Es heißt wenige Verse vorher: Als die Zeit herankam, dass er hinweggenommen werden sollte, wandte er sein Angesicht stracks, nach Jerusalem zu wandern. Jesus ist hier auf dem Weg nach Jerusalem und er weiß, was ihn dort erwartet. Er hat es seinen Jüngern schon zweimal angekündigt, die Ankündigung des Leidens und der Auferstehung. Und Jesus tritt hier auf die Bremse und sagt: Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du auch wissen, worum es geht. Dann musst du wissen, dass dieser Weg ein unbequemer Weg ist. Und Jesus hat das seinen Jüngern immer wieder gesagt, um ihnen alle Illusionen zu nehmen von einem bequemen Leben in dieser Welt. Passion. Der Weg Jesu ist ein Passionsweg. Und Jesus hat hier das Kreuz vor Augen. Und Jesus sagt seinen Nachfolgern, Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich zuvor gehasst hat. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Wer nicht sein Kreuz trägt, der kann nicht mein Jünger sein. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen, verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Sie haben das hier in Bremen im vergangenen Jahr erlebt. Ich wohnte mit meiner Familie zu der Zeit noch in Baden-Württemberg und wir haben das doch immer wieder mitbekommen, was hier während des Christivals in Bremen los war. Und es ist so, wenn wir heute die Botschaft des Evangeliums in aller Klarheit sagen, dann müssen wir damit rechnen, hier heimatlos zu werden, so wie Jesus heimatlos war auf dieser Erde. Wenn wir sagen, dass der auferstandene Christus die Macht hat, eine homosexuelle Orientierung zu verändern, dann hat er die Kraft dazu, aber dann müssen wir damit rechnen, dass wir dafür angegriffen werden. Wenn wir sagen, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt, dann werden wir dafür geschmäht werden. In der Zeitung las ich auch in Bezug auf das Christival, Menschen mit Bekehrungswahn sind unterwegs. So wird das dann interpretiert. In Afghanistan, im Iran, in Nordkorea kostet es das Leben. Diesen Bekehrungswahn, diese Liebe Christi weiterzugeben an den Nächsten, kostet dort das Leben. Hier sind es Diffamierungen. Damit können wir noch leben. Aber Jesus sagt uns, wenn du nachfolgen willst, dann musst du dir bewusst sein, dass es Kosten mit sich bringt. Und wenn ich das hier so höre, ich will dir folgen, wohin du gehst, dann freue ich mich. Und dann wünsche ich es mir, dass hier lauter Menschen sitzen, die genau diese Bereitschaft mitbringen. Und ich wünsche es ihnen, dass sie diese Bereitschaft im Herzen haben. Ja, Herr, ich will dir folgen, wohin du gehst. Aber haben sie die Kosten bedacht? Sind sie bereit, Christus dahin zu folgen, wohin er geht? Sind sie bereit, auf Ansehen und Ehre zu verzichten? Sind sie bereit, ein bequemes bürgerliches Leben in dieser schönen Stadt aufzugeben, um Christi willen? Bin ich bereit dazu, mich ins gesellschaftliche Abseits zu begeben, sagen wir auf einer Abendveranstaltung, bei einem Abendessen mit einer Aussage, die ich treffe zu einer bestimmten Frage und mich völlig ins Abseits stelle? Bin ich bereit dazu? Sind Sie bereit dazu? Diese Unbequemlichkeit und die Heimatlosigkeit der Nachfolge auf sich zu nehmen und dann trotzdem noch zu sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, wo immer du hingehst oder wo immer du mich hinführst. Ich hoffe, hoffe, dass sie auch nach dieser Prüfung, in die Gott uns hier stellt, dass sie auch nach dieser Prüfung noch bereit sind zu dieser Nachfolge. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug hat, um es auszuführen? Wer Jesus nachfolgt, muss die Kosten kennen. Das Zweite, wer Jesus nachfolgt, kennt nur eine Priorität. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Also hier haben wir jetzt die klassische Berufungssituation. Jesus ist es, der auf Menschen zugeht und sagt: Komm, folge mir nach. Und die klassische Antwort auf diese klassische Berufung ist: Er ließ alles stehen und liegen und er folgte Jesus nach. Petrus, Levi und andere. Und hier haben wir einen Zauderer. Hier haben wir einen, der bittet um Aufschub. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Ja, ich will dir nachfolgen, aber zugestanden, diese Bitte hatte Gewicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn jemand im engsten Familienkreis, Vater oder Mutter, stirbt, dann wird die geplante Urlaubsreise sicherlich abgesagt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und das drückt sich an dieser Stelle aus. Nach jüdischer Sitte hatte die Begräbnispflicht oberste Priorität. Vor allen anderen Prioritäten. Man durfte fromme Praxis beiseite lassen. Jetzt ging es zum Begräbnis. Und da ist die Antwort Jesu jetzt äußerst sperrig. Äußerst sperrig. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wenn das ein Seelsorger heute sagen würde, pietätlos, widerspricht jeglichem normalen Empfinden. Wir würden sagen, Seelsorgerberuf verfehlt. Aber hier spricht der Herr selbst: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Schon die erste Aussage ist ja an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Warum sagt Jesus das? Das ist ja eine Beleidigung. Die Verwandtschaft, die sich dort versammelt, um den Vater zu Grabe zu tragen, sie sind tot. Wir finden eine Antwort im Brief an die Epheser. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe auch uns, die wir tot waren, in unseren Sünden mit Christus lebendig gemacht. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Analyse, die wir uns alle sagen müssen. Solange ich nicht Christus habe, bin ich tot. Solange ich nicht mit Christus lebe, bin ich tot. Solange sie keine lebendige Beziehung zu Christus haben, sind sie tot. Und das ist die Not unserer Zeit, dass die Menschen das nicht mehr wissen und dass den Menschen das heute nicht mehr gesagt wird. Wer geht hin und sagt es ihnen, dass sie tot sind, weil sie Christus nicht haben? Dieser Mann bittet also um Aufschub, und es ist ja zuerst einmal ein Aufschub der Nachfolge. Denn es heißt doch: Folge mir nach, Und jetzt kommt der Einwand. Aber bitte, ich möchte vorher noch das und das machen. Und da müssen wir bedenken, wenn es bei der Nachfolge Christi, und darum geht es, wirklich darum geht, aus dem Tod in das Leben zu treten, dann kann das keinen Aufschub vertragen. Wenn Jesus ruft, wenn Gott ruft, dann verträgt das keinen Aufschub. Komm, folge mir nach. Und ich frage Sie persönlich, haben Sie diesen Ruf schon gehört? Komm, folge mir nach. Und ich frage Sie persönlich, haben Sie diesen Ruf bisher aufgeschoben? Wenn Sie das getan haben, dann machen Sie heute diesen Schritt in die Nachfolge. Der Herr ruft, ja, ich will antworten und folgen und nicht noch dieses und jenes vorschieben. Dann später mal, wenn ich älter bin, dann will ich nachfolgen. Nein, wie Levi will ich's tun. Er verließ alles und folgte nach. Wer den Ruf hört, der tritt aus dem Tod in das Leben, mitten in dieser Zeit. Gnade, wenn man das hört und antworten kann und Ja sagen kann. Und jetzt bekommt dieser Mann zum Ruf in die Nachfolge noch einen Auftrag dazu. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das kann wiederum keinen Aufschub vertragen. Jetzt war nach Tausenden von Jahren, nach 2000 Jahren seit Abraham, seit Erschaffung der Welt, gab es diese Verheißung schon, Gott würde einen Retter schenken. Und jetzt ist der Retter da. Da muss alles andere zurücktreten. Da kann es nur noch eine Priorität geben. Das weiterzusagen, dass Christus da ist, den Gott verheißen hat und der nun nach Jahrhunderten und Jahrtausenden in die Weltgeschichte hineintritt, um die Menschheit zu erlösen aus ihren Sünden und sie mit Gott zu versöhnen. Da muss alles andere zurückstehen. Du aber geh hin und verkündige, dass das Reich Gottes gekommen ist. Das hat jetzt alleroberste Priorität. Mit dieser Dringlichkeit sagt Jesus das hier. Lass die Toten begraben. Jetzt gibt es nur noch eine Priorität. Geh hin und verkündige das Reich Gottes. Menschen in dieser Stadt. Sie arbeiten, sie leben in ihren Familien, sie essen, sie trinken, sie kaufen ein, sie sind fröhlich, sie sind traurig, sie gehen ins Weserstadion, sie gehen ihren Beschäftigungen nach. Sie meinen, dass sie leben und sind doch tot. Sie ahnen nicht, dass Gott richten wird, dass ein Tag des Gerichts kommt und es keinen Ausweg gibt außer den einen. Sie ahnen nicht, dass es eine ewige Dimension des Lebens gibt, die über die Vergnügungen und Beschäftigungen dieses irdischen Lebens hinausgeht und dass es sich in dieser Zeit entscheidet, wo ich die Ewigkeit verbringe mit Gott im Himmel oder eben da, wo kein Mensch hin will, wenn er auch nur ahnt, was das bedeutet, in ewiger Trennung von Gott zu leben. Die Hölle. Das Reich Gottes ist in Christus herbeigekommen. Jetzt gibt es Menschen, jetzt gibt es für die Menschen dieser Stadt Rettung. Jetzt gibt es einen Ausgang aus der Verlorenheit in das ewige Leben, aus dem Gericht heraus in die Gnade Gottes, heraus aus der Hölle hinein in den Himmel. Jesus ist da. Gottes Liebe hat sich offenbart. Gott liebt sie. Gott will sie in seiner Nachfolge haben, sie persönlich und die Menschen dieser Stadt. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes. Komm, folge mir nach, tritt hinein in meine Liebe. Lass dich erretten aus diesem Zeitalter und nimm das Geschenk des kommenden Zeitalters an, schon heute, hier und jetzt. Das ist die Botschaft, die es zu verkündigen gilt. Und deshalb mit dieser Dringlichkeit, lass alles stehen und liegen. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Botschaft hinauszutragen in diese Stadt, das ist ihr Auftrag. Das ist ihr Ruf. Vor 2 Wochen hörte ich ein bewegendes Zeugnis eines bulgarischen Arztes. Der wurde in Ulm auf der Straße angesprochen von einer Dame, die sagte: Haben Sie Jesus lieb? Das war für diesen Mann die entscheidende Frage. Am nächsten Tag ist er in ihre Kirchengemeinde mitgegangen und dort war ein evangelistischer Vortrag und der Mann kam zum Glauben und heute verkündigt er das Evangelium in Bulgarien und in Europa. Diese kleine Frage, haben Sie Jesus lieb? In der Fußgängerzone von Ulm. Ich stelle mir jetzt hier die Böttcherstraße und den Schnur und den Domplatz vor. Da gehen Sie rüber. Ich bin in Pferden beheimatet, das ist nicht weit weg. Aber das ist Ihr Ort, Ihr Umfeld, wo Sie diese Frage stellen können und noch mehr sagen können und es sicherlich auch tun. Das ist unsere oberste Priorität, Christus nachfolgen, das Evangelium verkünden. Und jetzt kommen wir zu einem dritten. Wer Jesus nachfolgt, blickt nach vorn und nicht zurück. Oculi, der Blick nach vorn und nicht zurück. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Hier wird ein Mann gerufen. Nein, hier will ein Mann nachfolgen. Herr, ich will dir nachfolgen. Und es ist eine Antwort, die in der Heilsgeschichte schon einmal ganz ähnlich gesagt wurde, nämlich als Elisa gerufen wird in die Nachfolge des Prophetenamtes Elias. Und da bittet er dieselbe Bitte und Elia genehmigt die Bitte und sagt: Gut, geh hin. Und jetzt ist Jesus hier wieder anders, als man denkt. Er sagt: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, aber er hätte doch. Also das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Elia hat es doch auch getan. Hier ist mehr als Elia. Christus ist da. Da kann es keinen Aufschub, da kann es keinen Einwand geben. Jetzt, hier und sofort, kein Blick zurück. Er ließ alles stehen und liegen. Kein Blick zurück aufs gezählte oder ungezählte Geld. Levi. Und Jesus sagt, dass wer hinter sich blickt, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Denn sonst springt der Flug aus der Spur, aus der Furche. Es ist ja nun keine Sünde, sich von seinen Eltern zu verabschieden. Und doch sagt Jesus: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester und dazu sich selbst, der kann nicht Jünger sein, der kann nicht nachfolgen. Da, wo Familie sich zwischen Christus und meine Christusbeziehung schiebt, da muss die Familie nach nach hinten treten. Wo sie sich trennend zwischen Christus und mich schiebt. Dazu wäre im Einzelnen mehr zu sagen. Aber das ist hier erst einmal die Blickrichtung. Der Blick nach vorne, nicht zurück. Und aus geistlicher Sicht ist der Blick zurück ein gefährlicher Blick. Denken wir an Lots Frau. Sie blickte hinter sich und wurde zur Salzsäule. Und auch wir blicken doch oft zurück. Wie oft bin ich in Gedanken mit meinen Sorgen beschäftigt. Mache mir Sorgen um dieses oder jenes. Und die Gedanken machen sich richtig fest an diesen Sorgen. Und ich kriege die gar nicht wieder los. Und da merke ich, wie mich diese Welt einfangen will. Und wie sie mich binden will. Auch die Angst hat ja eine unglaubliche Bindekraft. Oder ich blättere durch den Fokus und sehe diese freizügigen Bilder. Und sie wollen mich gefangen nehmen. Und dann heißt es, nicht zurückblicken. Blicke auf Christus, blicke voraus. Ich wende meinen Blick ab und schaue heraus, weg von meinen Sorgen, weg von meinen Ängsten, weg von den Versuchungen, hin zu Christus, hin auf das, was mir verheißen ist, hin auf das, was Gott mir bietet. Den Blick auf Christus richten, die Augen fest auf das Kreuz, fest auf den Auferstandenen. Ich wünsche ihm diesen Blickwechsel immer wieder neu. Nicht zurück in das Alte, sondern voraus auf das Neue, das Christus schafft. Paulus ist uns da ein wunderbares Vorbild. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Ich wünsche Ihnen, ja, diese Radikalität, schwieriges Wort in der heutigen Zeit, aber diese Radikalität des Paulus, vergessen, was da hinten liegt. Ausschauen auf das, was vor mir liegt. In den Kämpfen des Alltags, in den Anfechtungen, in den Versuchungen, in den Sorgen, den Blick heraus hin zu Christus. Das wünsche ich Ihnen, den Blick auf den Siegespreis der himmlischen Berufung. Es soll der Blick sein, der mit Ihnen durch die kommende Woche geht und der Sie beschäftigt und der Sie erfüllt. Wer Jesus nachfolgt, muss die Kosten kennen. Wer Jesus nachfolgt, kennt nur eine Priorität. Wer Jesus nachfolgt, blickt nach vorn und nicht zurück. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen.